Pro und Konter diese Woche ohne technische Probleme mit der Schweizer Fußballnazi, mit Leuten, die sich über Skifahrer aufregen und mit Skifahrern, die sich aufregen über Leute, die sich über Skifahrer aufregen. Das und mehr jetzt geht.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Grüezi, Herr Gysi, zurück aus der Ferien.
Hallo, Herr Kessler.
Wie ist es?
Danke.
Ja. Schön. Hat sie sich können erholen?
Ja, ich habe mich können erholen. Ich habe
ein bisschen gefroren.
Wir sind unter anderem in Schweden gewesen, was, jetzt werden Kritiker einwenden, im November nicht überraschend ist, dass man dort ein bisschen kalt hat. Das ist auch so, aber es war gleich schön gewesen. Es ist auch gar nicht so dunkel. Also, man muss dazu sagen, wir sind in der Nähe von Göteborg gewesen. Das ist jetzt natürlich nicht direkt am Polarkreis, aber ich habe es jetzt nicht so schlimm gefunden, was die Helligkeit angeht. Es ist eher der bissige Wind in der Kälte, der anspruchsvoll war. Aber darum bleibt man ja drin. Und hat es dort schön. Das ist ja auch eine Variante.
Und auch Schweden hat den Luxus von der Elektrizität. Also auch Licht.
Strom,
innerhalb
Licht.
Und der Gebäude.
Sensationelle Süßigkeiten, was jedes Jahr, jedes Mal, jedes Jahr sage ich. Aber im Moment habe ich das Gefühl, so also einmal im Jahr, dass man dort angeraten, was jedes Mal wieder schön ist zum Sehen, zum vor allem Schmecken. Was ich auch gesehen habe, ist eine neue Sportart habe ich entdeckt. Also sie ist nicht neu, aber für mich ist sie neu gewesen. Bandy habe ich geschaut.
Ah, Ringbandy.
Kennst du Bandy?
L-Bandy kenne ich. Bandy mit einem Spazierstock, mehr oder weniger. Und einem Ball, glaube ich, wird Schlittschuh gelaufen und aufeinander eingeprügelt und auf den Ball eingeprügelt. Es gibt noch das Ringbandy. Und da gibt es, glaube ich, das Bandy, was früher sogar auf Fußballplätzen, wo sie Eis gemacht haben, gespielt haben.
Das ist eigentlich das. Also,
das ist das richtige Bandy.
Drin, ja, das ist das Original-Bandy. Und das ist auch noch spannend, das war in der Halle gewesen, aber die Mannschaft wechselt dann ins Freie später in der Saison. Also im Moment spielt man drin. Und der Platz ist tatsächlich Fußballfeld gross, 11 gegen 11 auf Schleifschuhe. Also es ist eine Mischung aus Fußball, Eishockey, Rugby und Landhockey. Irgendwie so etwas.
Faszinierend, würde das Box sagen.
Sehr, sehr faszinierend. Sehr unterhaltsam gewesen, muss man sagen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich würde das jedem und jeder, der sich in der kalten Jahreszeit in Schweden umtreibt, unbedingt empfehlen, zu schauen. Ein Bandymatch.
Jetzt muss ich aber noch mal schnell einhaken.
Ja,
also
bitte.
Die haben das Fußballfeld überdacht, haben die dort.
Sozusagen, ja.
Ah.
Also das Feld von der Grösse von einem Fußballplatz.
Überdacht.
Eine Tribüne auf einer Seite von diesen drei.
Respekt.
Das ist die zweithöchste schwedische Liga gewesen. Spitzenkampf.
Im Bandy. Ja.
4-4 ist es ausgegangen. Heimteam in der Nachspielzeit noch ausgeglichen. Wo jetzt meiner nicht sehr fachkundigen Meinung nicht viel darauf hergedeutet hat, in den Minuten vor dem Ausgleich. Aber nein, sehr, sehr spannend. Also was einem auffällt, man hat viel mehr Platz. Auf dem Eis. Es ist nicht, jetzt im Gegensatz zum Eishockey nicht. Es ist nicht so körperlich. Man darf auch nicht so richtig checken, aber das lässt sich manchmal gleich nicht vermeiden. Und dann, ja, der Schiedsrichter hat Svensson geheißen, ist namentlich genannt worden vom Zuschauer, der vor mir gesessen ist. In erregter Aussprache. Der Herr Svensson hat angeblich nicht so einen guten Tag gehabt, aber vielleicht bei dem Zuschauer nie ein Schiedsrichter einen guten Tag. Der muss auf jeden Fall ein Fingerspitzengefühl haben, der Schiedsrichter in diesem Sport. Was man sonst noch sagen kann, Eckbau sind dort wichtig. Also es ist wie im Landhockey, es gibt eine Ecke, wo man reinschießt und die angreifende Mannschaft läuft in einen Halbkreis rein vor dem Goal und die verteidigende Mannschaft muss hinter der Goallinie stehen und dann raussäckeln.
Also ähnlich wie im Feldhockey.
Genau.
Kurze Ecken gibt es. Das sind Strafecken, glaube ich. Dann gibt es die langen normal.
Ja, genau, das gibt es im Landhockey. Die Differenzierung scheint es nicht zu geben, mindestens in dem einen Match. Also meine Bandy-Erfahrung beschränkt sich auf 90 Spielminuten. In dem einen Match mindestens ist es nicht dazu gekommen, dass es eine Strafe gibt. Aber es gibt 10 Minuten Strafe. Also wenn man ein Herz faul begeht, dann muss man 10 Minuten raus. wie im Rugby. Ich darf aber wieder rein, wie im Eishockey, wenn es ein Goal gibt.
Ah. Und immerhin.
Hat dann doch die erstaunliche Situation sich herausgestellt, dass die Heimmannschaft etwa 7 Minuten oder so mit 2 Mann mehr hat dürfen spielen und aber nichts Stand gebracht hat. Das war noch erstaunlich. Also es ist natürlich, dadurch, dass das 11 gegen 11 ist, nicht ganz so einfach, sage ich jetzt in Anführungszeichen, ein Überzahlspiel aufzuziehen. Dadurch, dass man sich mit einem Bau auf Eis und auf Schleifschuhe fortbewegt. Ja, also faszinierend, sehr unterhaltsam. Nein, massentauglich wird es nicht werden. Das
aber es hat früher legendäre Match gegeben zwischen Schweden und Russen, das habe ich mal nachgelesen irgendwo, mit noch legendäreren Spielern, deren Namen ich inzwischen allerdings vergessen habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern, vielleicht hat der eine oder der andere als Svensson geheißen, ist gut möglich bei den Schweden. Aber das Bändi, irgendwo hat man das Gefühl, gälischer Football gibt es auch. Das ist dann auch etwas, was mit Spazierstück, also eher so Hockeyschläger
spielt. Also Spazierstück, das sind eigentlich überdimensionierte Landhockeystöcke, ja, genau, sozusagen.
Aber der gälische Football hat das auch. Mit den Stöcken geht es aber brutal zu und her, wie so Tieren und Waliser zum Teil
halt natürlich
dann aufeinander losgehen. Eben aber nicht auf dem Eis, sondern auf einem Schubplatz, also Fußballplatz auch. Mit einem komischen Goal, ich glaube, normales Fußballgoal, das oben aber noch so Stecken hat, wo man gleich oben rein muss, obwohl es unten eigentlich ein Netz hat.
Ja, es ist verwirrend. Es ist sehr verwirrend. Aber mit dieser Sportart haben wir nicht
ins Amt gesetzt. Nein, die lassen wir jetzt für nächstes Mal noch.
Da hat man auch in Südschweden niemand etwas können sagen dazu. Aber zu diesem Match gegen die Russen, das ist ja die WM normalerweise. Es gibt ja eigentlich 2 Länder, nämlich Russland und Schweden. Und dann gibt es scheinbar noch Kasachen und Finnen, die also auch versuchen an der WM und dann aber dritt und viert werden. Und die WM ist jetzt aber leider ausgesetzt im Moment.
Wegen aus offensichtlichen
Gründen, genau.
Ist also, blöd, ja, wenn es nur 2 sind.
Die Russen ausschliessen, man hätte es können machen, wäre dann aber völlig witzlos gewesen, von dem her. Ja. Und sehr zu meinem Erstaunen gibt es eine sehr kleine Schnittmenge zwischen Hockeyspieler und Bandyspieler. Wahrscheinlich, weil es einfach gleichzeitig ist. Bandy ist klassisch, habe ich mir erklären. Die Sportart, die eigentlich die Fußballer im Winter gespielt haben in Schweden. Also dann hat man einfach den Fußballplatz gewässert und dann die gleichen Elf, etwa die gleichen Regeln, einfach Schleifschuhe und Knebel bekommen und dann ist es losgegangen.
Und zwischendurch noch schnell müssen Schlittschuh fahren lernen, wenn sie das nicht schon als Kind, was sie nicht gemacht haben, weil man sie auch kennt. Das ist blöd, wenn nicht mehr Mannschaften rum sind. Hat sich dann nicht angeboten, dass die Finnen vielleicht einmal die Rolle vom klassischer Feind von den Schweden einnehmen, wenn die Russen nicht mehr dabei
sind. Sie sind wahrscheinlich zu wenig gut.
Zu wenig gut, ja.
Also nicht in der Frage. Ich kann es nicht beurteilen, da weiss ich zu wenig darüber. Aber ich vermute, es lässt sich ein Solo erklären, relativ einfach.
Mhm. Und wie lässt sich zum Beispiel erklären, dass die Schweizer Fußballnazi zwar an der nächsten WM dabei ist, aber jeglichen Glanz vermissen lässt? Dann wären wir nämlich beim ersten Thema.
Also der uns, EM, an der WM wissen wir noch nicht.
An der EM.
Ja.
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 Dabei ist.
Warum?
Aber ohne Glanz. Also was ist da passiert? Am Anfang hat man das Gefühl gehabt, lässt sich gut an. Irgendwie hat man das 1-6 gegen Portugal von der letzten WM, man erinnert sich, wer nicht, das erste und letzte K.O.-Spiel von dem Turnier, hat man irgendwie verdaut, vergessen, verdrängt vielleicht auch. Und dann ist die EM-Kampagne, jetzt sage ich es richtig, wo man am Anfang gedacht hat, ja gut, das haben sie weggesteckt und plötzlich
hat man den Trip
verloren und den hat man auch nicht mehr gefunden. Man hat sich zwar, wie gesagt, qualifiziert, ja, langt denn das nicht mehr, dass man sich qualifiziert? Oder braucht es den Glanz? Nützt dem der überhaupt etwas? Jetzt türme ich Frage auf Frage. Du musst ihn irgendwie im Stapelverfahren
versuchen, die jetzt noch, dies noch abzuschaffen. Also das Erste, ja, der Glanz ist weg. Ich glaube, das, dem widerspricht niemand, nicht einmal der Nationaltrainer Murat Yakin, der recht unter Kritik geraten ist, der sich jetzt letztes Jahr schon wieder... Ja, man merkt, es scheint ihm näher zu gehen, als er will zugeben. Nach dem Match gegen Kosovo am Samstag zu Protokoll geben, dass er das Gefühl hat, müssen sich entschuldigen, dass man nicht schon nach dem 6. Match qualifiziert gewesen sei. Muss er selbstverständlich nicht. Aber, was man schon muss sehen, die Qualifikationsgruppe, die ist nicht gut, wo wir drinnen sind. Das haben wir an dieser Stelle auch schon gesagt. Also, mit Israel, der sowieso im Moment unter erschwerten Bedingungen muss Fußball spielen, Belarus schon länger unter erschwerten Bedingungen muss Fußball spielen. Kosovo dazu, die Rumänen und Andorra. Also alles Nationen, die wir eigentlich recht gut im Griff sollten haben. Und so hat es ja auch angefangen, muss man dazu sagen. Also, du hast es gesagt, nachdem man das 1-6 gegen Portugal geschluckt hat, hat man sich ja dann eigentlich gut erholt gezeigt. Hat die Weißrussen mit 5-0 abgefertigt, nachher Israel 3-0 geschlagen. Also der März war gut gewesen. Und nachher seit dem Sommer ein Knurz gegen Andorra. Dann ist es eigentlich richtig losgegangen, nachdem man gegen Andorra noch können sagen, ja, okay, Andorra muss einfach irgendwie schlafen, Pflichtaufgabe, blöd. Aber es ist eigentlich nichts Schlimmeres, aber man hat dort schon ein Goal bekommen. Dann gegen die Rumänen 2-2 in der Schlussminute, gegen Kosovo 2-2 in der Schlussminute, gegen Andorra gewonnen, 3-0, immerhin. Dann gegen Belarus 1-3 zurückgelegen und noch ausgeglichen in Extremis.
Eieiei, das war ein schlimmer Match.
Das war ein furchtbarer Match.
Ja, also auch die Goal, die man gekriegt hat und auch die, die man geschossen hat nachher. Hast du gesehen? Also, die können sich ja kaum verteidigen, vernünftig, von dem, was man gewöhnt ist, also auf dem Niveau. Und dann kriegst du gegen die Goal. Dann bin ich Konter reingelaufen. Schon heftig gewesen.
Ganz erstaunlich. Und jetzt noch zweimal 1-1 gegen Israel und gegen Kosovo.
Ja.
Also man steht jetzt am Schluss bei 5 Unentschieden, 4 Siege. Hat nie verloren. Was kann der Murat Yakin
sich bis jetzt. Wir nehmen am Dienstag auf. Heute Abend, darf man sagen,
genau.
Spielt man gegen Rumänien in Bukuresti. Letzter Match vor 50'000 Zuschauern. Dürfte noch ein bisschen etwas gehen. Wenn es um den Gruppensieg geht, glaube ich, oder?
Mhm.
Kann man sagen. Mhm. Liegt noch etwas drin. Die Rumänen haben Freude. Die sind nämlich zum ersten Mal wieder irgendwo dabei. Also das ist für die schon ein anderes Erlebnis als für uns, wo uns doch ein bisschen daran gewöhnt haben. Wir sind bei der Endrunde dabei. Die einzige Frage ist, gewinnen wir mal das K.O.-Spiel? Haben wir auch schon geschafft. Zwischendurch dann jetzt wieder nicht mehr, hat man gesehen, recht deutlich. Aber gleich, man darf nicht zu verwöhnt sein als Schweizer. Muss es schon sehen, oder? Also, wir haben, wenn ich jetzt so schaue, einen, der bei einem richtig guten, grossen Club, wenn man da Leverkusen dazu nehmen will, eine tragende Rolle spielt. Kann man noch den Akanji erwähnen, der bei City in der
Abwehr. Fabian Schär darf man auch erwähnen. Eine
tragende Rolle spielt.
Gregor Kobel darf man erwähnen.
Gut,
oder Jan Sommer.
Zum Teil auch Defensivspieler, ja. Ich meine jetzt zum Beispiel einen, der im Aufbau, das ist für mich so wichtig, sagt ja immer, der Motor vom Spiel ist das Mittelfeld, haben wir mit dem Granit Xhaka einen bei Leverkusen, zwar als Sechser, also im defensiven Mittelfeld, aber gleich im Mittelfeld, wo er noch Führer spielen muss. Dürfen wir denn so viel erwarten? Also,
ja, natürlich.
Gut,
also weißt, wir haben ja nicht gespielt gegen Brasilien, Argentinien, Italien und Portugal, wo wir ja offensichtlich die gröbste Niederlage von der letzten Jahr kassiert haben, gespielt, sondern gegen Rumänien, Israel, Belarus, Kosovo und Andorra. Also es ist keine von diesen Mannschaften sein, weil jetzt kann man über die FIFA-Weltrangliste schimpfen und sagen, die sagen nicht wahnsinnig viel aus, aber die sind nicht im Ansatz in der Reichweite von der Schweizer Nationalmannschaft, wenn man zum Beispiel die Weltrangliste zu Rate zieht. Also die haben...
Ist das nicht auch drum, eben genau drum, also wenn Kosovo den Match beobachtet hast du gesehen, die sind das Zehnte hinten gestanden und die Schweizer, es hat ausgesehen, wenn eine umgekehrte Hängematte, wie sie den Strafraum eingekreist haben, besser rundherum, einfach nie richtig reingekommen. Aber da bist du eigentlich nur am Stehen. Und die Spieler sind es doch zum Teil auch gewohnt, die meisten von denen, dass Tempo-Fußball gespielt wird, wo du hinten musst aufbauen musst, musst gegnerisches Pressing überwinden und deinen Angriff kommen musst. Das ist aber in diesen Spielen nicht der Fall gewesen. Also
aber man ist jedes Mal in Führung gegangen.
Ja, gut. Aber.
Also das ist das, was ich das Erstaunlichste finde am Ganzen. Oder? Wir reden jetzt darüber, dass die Schweizer Fußballnationalmannschaft nicht mehr gewinnen kann, scheinbar. Und gegen sehr limitierte Gegner unentschieden spielt. Mit Leistungen, die in der zweiten Halbzeit oft nachher sehr schlecht sind. Der zweite Teil der Worte ist, es fällt meistens ganz in Ordnung an. Zum Teil sogar besser. Und man geht in Führung und dann passiert irgendetwas. Und das ist jetzt, wenn das einmal passiert, würde man sagen, ja gut, okay, passiert, oder? Blödsinn, dumm gelaufen, wird nicht wieder vorkommen. Also gegen Rumänien, wo man noch 2-2 spielt am Schluss. Okay. dass es jetzt viermal noch zusätzlich vorkommt, ist dann schon wahrscheinlich kein Zufall mehr. Kann man, oder es fällt einem schwer, sich das noch mit Zufall zu erklären. Und dort wird es dann unangenehm.
Es ist das ist ja jetzt schon geworden
für einen Trainer zum Beispiel, der sich die Frage muss gefallen muss, macht er genug, um die Mannschaft stabil zu machen? Glauben entscheidende Spieler in der Mannschaft an ihn? Also da geht es um gerade die Leistungsträger, die du vorher etwa aufgezählt hast, die sich aus ihren Clubs logischerweise top-top-top-Level gewöhnt sind, sehr einflussreich sind in der Nationalmannschaft. Die Chakas Akanjis von dieser Welt.
Ja,
die Antworten kann er im Moment nicht befriedigend geben.
Nein, kann er nicht. Hast du noch den Konflikt zwischen Zakaria und Chaka? Scheinbar im Mittelfeld, wer soll welche Rolle spielen? Wenn es gut läuft, interessiert das niemand. Dann könnt ihr sogar im Spiel selber, vielleicht selber entscheiden. Heute bei dem Gegner haben wir gemeint, so, aber mach doch du den Part, oder? Dann redest du nicht einmal drüber. Jetzt, meine Frage ist, die Mannschaft plus Trainer, die zeigen alle Symptome von einem tiefen Zerwürfnis. Also die Diskussionen auch, die es gibt, der Trainer versucht das irgendwie abzuwickeln und sagt, nein, da ist nichts rum, wir verstehen uns bestens. Und der Protagonist auf dem Platz sagt dann, ja, der Trainer muss selber wissen, wo er mich einsetzt quasi, er weiß ja, wo ich am besten bin. Also, und dann hast du die Ergebnisse, jetzt der Muri ist kein, sagen wir, Kotzbrocken zum Beispiel hat man ja einmal gern, wenn man einen hat, wo man dann los wird und dann gibt es den Trainerwechseleffekt, dann weisst du, oh, Befreiung.
Und du meinst gut, aus der Sicht von der Mannschaft?
Dann muss es am Taktischen liegen. Also der Muri ist nicht ein unangenehmer Typ, da sind wir uns glaube ich alle einig, sympathisch. Wird jetzt auch keiner sein, der Missstimmung verbreitet automatisch. Aber wo vielleicht die Leute, sagen wir mal, nicht provoziert im Sinne von, dass er es absichtlich macht, aber vielleicht will er nicht genau so akribisch vorgehen kann, wie sein Vorgänger Petkovic zum Beispiel, der taktisch sattelfest war. Da macht Spieler verrückt, die kommen dort zu dieser Nationalmannschaft, erwarten vielleicht die gleichen Mechanismen wie im Club. Dort haben sie nämlich erstklassige Trainer. Gabi Alonso zum Beispiel beim Chaka, wo man davon ausgehen kann, der weiß, was er tut. Also, kommen sie zur Nazi, geht irgendwie nicht mehr. Und dann werden sie verrückt. Und dann gibt es irgendwann Widerwillen, weil die Ergebnisse nicht mehr stimmen. Und dann denkst du wahrscheinlich an Spiel, ja, sehen ihr denn das nicht, dass da nichts mehr stimmt? Müssen wir denn das sagen, oder? Und das ist relativ schwierig von uns zu erkennen, weil du tatsächlich Ursache und Wirkung nicht kannst auseinanderhalten. Wenn du nicht genau weißt, was ist jetzt da die Ursache, dass es so weit gekommen ist. Es steht ja niemand her und sagt, der Mur ist ein Schafsäckel, sondern es wird dann gesagt, ja, wir arbeiten im Training nicht hart genug. Das sind so kryptische Mitteilungen, die dann die draussen irgendwie sollen entschlüsseln. Da wir aber nicht im Plätschli-Park sind, sondern halt ja, an unserem Schreibtisch, versuchen wir da irgendetwas reinzudeuten. Das ist dann ziemlich schwierig. Aber da muss man niemandem sagen, dass da alles stimmt. Das kann nicht sein, weil die Spieler sind nicht plötzlich nicht mehr in der Lage, Kosovo zu schlagen, auch wenn sie nicht den besten Tag haben.
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Oder? Also, am Schluss sieht man ja dann gleich auf dem Platz, ob es funktioniert oder nicht. Und ich habe vorhin gesagt, Ausreißer gibt es immer, nach oben und nach unten. Okay. Hat auch unter dem Wladimir Petkovic, der die Schweizer Nationalmannschaft dann am Schluss eine erstaunliche Stabilität gehabt, hat es die Ausreißer ja auch gegeben. Also ich meine, man kann nur an die EM zurückdenken, die ja dann so erfolgreich geendet hat, wo man gegen Wales einen Grottenmatch eingezogen hat am Anfang und nur weitergekommen ist, weil durch die Aufbleibung von der EM mehr Mannschaften weiterkommen, als es noch in den Vorjahren der Fall war. Also, man verklärt logischerweise im Nachhinein dann gewisse Sachen, das mag sein. Gleichzeitig ist dort auf den Ausrutscher nachher gut, dann ist nachher noch der Italien-Match gekommen, der war auch nichts gewesen. Und dann ist der Türkei-Match gekommen, der dann eine Antwort war und der Frankreich-Match, der logischerweise dann das Ausrufzeichen war. Im Moment wartet man auf das Ausrufzeichen von der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Das kommt nicht. Und irgendwann ist dann einfach die Frage, ja, kommt es überhaupt je? Also, wir reden jetzt eben, es ist noch spannend, vielleicht, wer weiss, unsere Zuhörer, die das am Mittwoch oder am Donnerstag hören, hören das vielleicht und denken, was haben die? Die haben doch jetzt 5-0 gewonnen gegen Rumänien in Bukarest. Es gibt doch überhaupt nichts zu meckeln. Das kann sein, oder? Das wäre dann das Ausrufzeichen. Ich glaube, die Rumänen kann man schlagen. Man kann sie auch auswärts schlagen. Es geht jetzt um erstaunlich viel dafür, dass es das letzte Spiel ist von einer Gruppenphase, die man eigentlich schon überstanden hat. Also natürlich, zum einen geht es um die Position bei der Auslosung für die Europameisterschaftsgruppe vom nächsten Sommer in Deutschland. Wenn man Erster ist, ist man in einem besseren Topf, als wenn man Nummer Zweiter wird in der Qualifikation. Und zum anderen geht es schon auch darum zu sagen, okay, gibt es irgendwie eine Entwicklung in eine Richtung, in eine positive. Aber selbst wenn man jetzt da relativ souverän gönnt, muss man sich dann schon fragen, ja, was ist es das gewesen? Also, nachdem der Captain, der Granit Xhaka, Anfangsqualifikation, der mittlerweile zu Tod zitierte Satz gesagt hat, ja, da sind 10 Siege aus 10 Spielen Pflicht, kommt man zum Schluss, ja, es werden maximal noch 5 sein. Angenommen, schlägt jetzt die Rumänen heute Abend. Vielleicht weniger. Dann kann man auch bei einem klaren Sieg nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Also ich glaube, die Analyse, die der Verband angekündigt hat, um Dominique Blanc und Pierluigi Tammy im Nachgang, die muss ein paar sehr unangenehme Fragen beinhalten. Und die werden hauptsächlich an die Adresse vom Nazi-Coach gehen.
Ja, ich habe so lachen. Immer wenn ich das höre im Zusammenhang mit dem Sport, dass irgendetwas passiert, dann kommen die Tiefschürfen. Eine Analyse hat schon geheißen nach dem 1-6 gegen Portugal. Nie etwas gehört von einer Tiefschürfen Analyse. Man hat sich dann irgendwo einen Weg gesucht zwischen falscher Taktik, irgendwelchen Bauchgrippen und Lustlosigkeit oder Tagesform. Also, man ist so schlau wie vorher. Ist immer lustig.
Man merkt das ja auch, dass man so schlau ist wie vorher. Oder?
Weil also es zeigt auf, dass man selber nicht weiss, was passiert ist.
Scheinbar nicht.
Also so ist wahrscheinlich zum Teil nicht so einfach, um im Nachhinein noch feststellen, was denn tatsächlich passiert ist. Die Leute nach einem Turnier wollen auch nur noch heim oder weg, schnell. Und dann kommen sie noch. Jetzt müssen wir aber noch aufarbeiten, was da siehst. So, machen wir mal. Fangen mal an. Ich sage dann am Schluss etwas dazu und dann nimmt es jetzt plötzlich niemand mehr. Dann heisst es einfach, gut, jetzt, was sollen wir noch zurückschauen? Jetzt müssen wir vorwärts schauen. Jetzt ist EM-Qualifikation. Schauen wir lieber, dass wir dort durchkommen. Vielleicht hätte man dort müssen sagen, statt dass man sagt, wir gewinnen 10-mal, hätte man gescheiter sich an Hübe Stevens erinnern und gesagt, 0 muss stehen, wir verlieren einfach nicht. So, dann kommst du mit 10 unentschieden. Wahrscheinlich nicht durch, aber wenn du davon ausgehst, dass dann die ganz Schwachen, also Andorra zum Beispiel, gleich 2-mal schlägst, dann bist du
schon an
der Möglichkeit, auf dem zweiten Platz durchzukommen. Ich frage mich immer, was nützt dir denn das, wenn du im ersten Topf landest? Dann hast du eigentlich noch mehr Druck. Und ich weiß nicht, ob das der Schweiz gut tut. Also so, wenn ich die jetzt beobachtet habe, tun sie sich vor allem gegen Kleine schwer. Also ist, gut, nein, dann war Portugal gewesen, ja. Aber dort muss man ja sagen, stimmt etwas nicht. Gott. Weil der Effort gegen Italien damals, nein, gegen Frankreich war es gewesen,
ja.
Der ist ja auch zustande gekommen, weil man nichts zu verlieren hatte. Also man hat den Schritt schon gemacht in der K.O.-Runde, hat dann gegen Frankreich auch davon profitiert, dass der Pogba gesagt hat, das war mein 3-1 gewesen. Jetzt sind
sie erledigt,
haben sie das gesehen, so das Goalschiessen nie im Leben. Also was wollen wir denn? Also ein bisschen der Effekt gewesen. Dann gegen Portugal ist das nicht mehr gekommen. Jetzt ist der Frankreich-Match ist noch unter dem Petkovic gewesen, mit einer stabilen Ordnung und Möglichkeit von einer defensiven Basis aus können so einen Effort starten. Jetzt hat man das Gefühl, auch schon dort gegen Portugal, ist einfach von Anfang an chancenlos. Aber wenn du nicht sagen kannst, die haben alle Bauchgrippe gleichzeitig oder sonst flotte Notte oder irgendetwas und haben nicht gut können spielen, dann liegt es am Taktischen, dann wird es schwierig, eine Erklärung zu finden für so etwas.
Also die Frage ist, warum hat man seit einem halben Jahr jetzt eigentlich Bauchweh?
Genau.
Was hilft da? Ich weiß es nicht. Tee trinken. Abwarten und Tee trinken. Ist ja etwa das, was der Verband zu machen scheint, muss man sagen. Im Zweifel sowieso.
Ja, die schulden uns ja immer noch eigentlich die tiefschürfende Analyse vom Dezember, von dem 1-6. Die haben sie jetzt aber mal auf Eis gelegt, weil sie dringender müssen erklären, warum sie da nur ohne Glanz und EM gekommen ist.
Vielleicht,
auch das wissen sie selber.
Vielleicht analysiert man jetzt alles aufs Mal und dann kommt kurz vor Weihnachten oder vielleicht Heiligabend. Excuse. Vielleicht kommt dann an Heiligabend tatsächlich kurz vor den 6. man könnte sagen, als Weihnachtsgeschenk, aber vielleicht ist es auch eine Strategie, um nicht allzu schlechte Nachrichten zu generieren. Oder, ja. den Journalisten das Leben noch ein bisschen schwer machen. Ich glaube, der Roger Federer hat mal seine Zwillinge angekündigt an Heiligabend oder verkündet. Das stößt immer auf grosse Euphorie bei den Medienschaffenden. Logischerweise wie so die Extremvariante von Freitagabend um 5 Uhr noch etwas kommunizieren.
Am 5 Uhr ist gut, weil dann ist Wolverhampton gegen Chelsea, wo am 24.12. gespielt wird, schon vorbei. Die spielen nämlich um 2 Uhr. Also bitte nicht dann, wenn die Überraschung kommt.
Lieber im Anschluss.
Ab um 4 Uhr,
sage okay, ich mal so. Okay, also ist sicher notiert im Haus des Schweizer Fußballs, nehme ich an. Und wir bedanken uns jetzt schon für die Rücksichtnahme, wenn wir das Thema weitergehen.
Gehen wir noch eins weiter. Auf welcher Unterlage bewegen wir uns? Ah, ich sehe ihn.
Schnee.
Es geht auf den Schnee.
Mhm. Gut. Sagen wir. Also wir ist passiert?
Es ist tatsächlich ein Wog gefahren worden. Und zwar in Gurgl, habe ich noch nie gehört. Habe aber sofort gewusst, es muss irgendwo im Österreichischen sein, weil selbst in Bayern kriegt man direkt, ja, yeah, Bayern könnten es noch schaffen. Gurgl, also ein Vokal, das U und der Rest sind Konsonanten. Gurgl. Man könnte auch noch ein E einbauen irgendwo, wenn man es elegant machen würde. Hat man aber bleiben lassen. Dort ist Slalom gefahren worden, gewonnen haben drei Österreicher. Was nebenan passiert ist, Klimaaktivisten haben den Anlass genutzt, um darauf aufmerksam zu machen, dass es Klima ist. Es ist Klima, müssen wir einfach wissen. Auch die Skifahrer müssen wissen, dass es das Klima gibt. Darum hat man dort oranges Pulver oder Sand oder etwas auf den Schnee gestreut und Plakate aufgehebt. Also sie haben sich nicht am Schnee festgeklebt, weil sie gemerkt haben, es wird schwierig, weil Kohäsion klappt da nicht. Dann ist nämlich der Schnee einfach an meiner Hand, aber ich klebe nicht am Untergrund. Also haben sie Plakate aufgehebt und aus Protest Schnee, Sand oder oranges Pulver verstreut. Aha. Und dann sind die Skifahrer aber gar nicht so einverstanden gewesen mit dem und sind auf die Klimaaktivisten los. Haben sie quasi an der Gurgel gepackt, die weiße Karlauer mit, ja, auf tiefem Niveau, sagen wir so.
Absolut, ja.
Aber immerhin.
Aber für das, ich glaube, für das hören uns die Leute zu.
Jetzt finde ich es gleich ein bisschen übertrieben, dass man auf die losgeht. Also die haben ja auch dort das Recht zum Demonstrieren, finde ich. Also, oder nicht?
Doch, ich glaube schon. Die Frage ist, ab welchem Punkt überschreitet man die gesetzlichen Limiten, das wird jetzt wahrscheinlich in Österreich irgendein Oberstaatsanwalt, der aber noch einen viel glamourösere Titel trägt, weil es ist Österreich, jetzt müssen eruieren. Und das wird ihm dann gelingen und wahrscheinlich wird er auch jemanden an Heiligabend kommunizieren, dass man nichts machen kann oder irgendwie so. Also, die haben logischerweise versucht, auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Du hast das vorher so schön flapsig formuliert. Das Klima war immer schon. Aber das Klima ist nicht mehr so gut wie auch schon und es wird vor allem verheerender. Ich glaube, da müssen wir uns da dürfen wir uns auf die Seite von der Wissenschaft schlagen. Die ist sehr eindeutig. Die Frage ist, was macht man jetzt daraus? Und die Frage ist, bringt es am Ende des Tages etwas? Ich glaube, die Frage muss sich der geneigte Klimaaktivist, die geneigte Klimaaktivistin stellen. Dass jetzt der Henrik Christoffersen ein bisschen verrückt worden ist, der wird schnell noch verrückt. Ich glaube, das ist nicht das erste Mal in der Geschichte von Henrik Christoffersen, dass dem Pulsschlagader ein bisschen angeschwollen ist. Das ist bei ihm, naja, soll auch schon vorkommen sein. Die Frage ist, was bezwecken wir damit? Dass also haben wir nachher hunderte, tausende Hunderttausende oder Zehntausende, mehrere Skifans, die wegen dieser Aktion dann sagen, oh, jetzt ist etwas nicht gut. Wahrscheinlich müssen wir über die Bücher gehen, was Skifahren angeht, was Skifahren im November angeht und überhaupt. Oder sorgen wir dafür, analog zu Klimastreikaktionen, zum Beispiel im Feuerobenverkehr, dass der durchschnittliche Autofahrer, dann vielleicht, wo in den Stau hineingeraten wegen dem, wo er einfach nur heim will, am Ende vom Tag vielleicht nicht doch findet, ja gut, aber warum genau muss ich jetzt leiden, weil ihr da eine Aktion durchführt? Oder? Also mir ist klar, diesen Leuten ist durchaus bewusst, zu was für Mittel dass sie greifen, und sie greifen zu denen bewusst. Wenn man jetzt aber zum Beispiel die Wahlergebnisse in der Schweiz anschaut, zuletzt, wo die Grünen nicht brilliert haben, ich glaube, das dürfen wir so sagen, kann man nicht behaupten, dass grüne Anliegen mehr oder gleich viel Verständnis gegenüber entgegengebracht wird wie vor 4 Jahren, wo in der Schweiz das letzte Mal das Parlament gewählt worden ist. Also, auch wenn man logischerweise das nicht kann, im Klimaaktivismus, im Globalen anhängen, dass das grüne Wahlergebnis schlechter geworden ist, dann kann man wenigstens sagen, dass Grün nicht mehr so in Mode ist wie auch schon, obwohl das Klimathema mindestens immer noch gleich dringlich ist. Also scheinbar, mein Sermon kommt zu einem Ende. Funktioniert einfach nicht, was man macht.
Ja, ich glaube,
man macht einfach die Leute verrückt, inklusive Skifahren.
Das gilt für Klimaaktivisten genau gleich wie für die militanten Veganer, wenn man versucht, anderen mit dem Mahnfinger und dem Zeigefinger und der Faust vielleicht sogar noch und dem Klebstoff unter anderem zu kommen, dann stößt man auf Ablehnung. Dann wird da nicht mehr sachlich diskutiert, sondern es geht dann wirklich um verhärtete Fronten. Und jetzt da, natürlich hat man das Recht, zum Demonstrieren auf seine Anliegen aufmerksam machen, aber muss man dort, das Gurgel ist ja dann, weiß nicht, ist das auch ein Gletscher gewesen, ein Skigebiet ziemlich hoch da oben, wo du das Gefühl hast, dort ist einfach noch die Tribüne gewesen und ein Zielgebiet, und mehr nicht.
Obergurgel, um genau
Obergurgel, über der Waldgrenze, auf jeden Fall. Bäume hat es keine herum. Also nicht wegen dem Klima nicht mehr, sondern einfach wegen der Höhe. 1800 Meter gilt so in der Regel als Baumgrenze, glaube ich. Und dann kommst du dort auf. Also es geht dann schon noch darum, dass man, eben, man sieht es, du hast es angesprochen, mit den Wahlen zum Beispiel. Dort können ja Stimmbürger mindestens mal bei uns, in Kasachstan zum Beispiel, Russland, ähnliche Gebiete, eher weniger, mit ihrem Votum auch ihren Willen zum Ausdruck bringen. Hätten wir gern, wenn wir eher nicht, das haben jetzt die Grünen müssen kennenlernen, dass man dort gesagt hat, ja, auf die Art und Weise lieber nicht. Ich glaube, das muss sich auch Klimaaktivisten wirklich zu Herz nehmen, wenn sie weiterkommen, wenn sie ihre Message überbringen wollen. Also auf die militante Art und Weise lieber nicht. Also wenn man dann nichts mehr darf, und dann geht es gleich darum, das Zeug muss man dann irgendwann per Gesetz verbieten. Wenn wir aber nicht, weil sonst wäre die Wahlbeteiligung anders rausgekommen. Also muss man auch sagen, lasst doch die Skifahrer, die müssen irgendwo durch sich auch da gewöhnen, dass man sagt, müssen die Skifahrer auf Übersee fliegen und dann zurück und dann nochmal, da kann man darüber diskutieren. Formel 1 zum Beispiel fliegt kreuz und quer überall hin, mindestens dreimal auf Amerika. Da sagt man nichts, weil Aramco, saudischer Staatskonzern, der grösste Ölförderkonzern auf der Welt, dort alles zahlt, hat man eh schon die Hoffnung aufgegeben. Also es interessiert einfach niemand mehr, man flucht und tut zwar, aber auf den Skifahrern sollen dann den moralischen Kompass haben, finde ich ein bisschen vermessen, ehrlich gesagt. Also man hat jetzt hier in dem Gurgel gesehen, also der Schnee, der dort gelegen ist, es war nicht alles Kunstschnee, es hat schön Bergspitzen und um. Also es gibt schon noch Schnee. Und dort darf man auch noch drauf fahren. Und der Bürger darf auch noch Skifahren, wenn er Lust hat. Das muss man berücksichtigen. Wenn man dort ansetzt, dann stößt man auf Ablehnung. Und die Klimadiskussion kommt nie auf einen grünen Zweig. Ah, das ist noch gut.
Ist dir jetzt gut gelungen?
Du hast mir rausgerutscht. Aber ich habe schon gesehen. Also die Skifahrer sind richtig verrückt worden. Einer hat dem anderen Prügel angedroht. Also Klimaaktivist ist bedroht worden. Führt das zu einer Lösung? Nein, das führt nur dazu, dass sich die Fronten noch mehr verhärten.
Ist noch spannend in diesem Zusammenhang. Unser Kollege Marcel W. Perren hat an diesem Wochenende ein Porträt geschrieben über Julian Schütter. Das ist der österreichische Skifahrer, der gleichzeitig auch noch eine Art Klimaaktivist ist. Ich weiß gar nicht, wie man es genau definiert. Auf jeden Fall engagiert er sich tatsächlich, hat sich auch sehr stark als Sympathisant gezeigt, wenn es um so Aktionen gegangen ist. Ist jemand, der sich wie sagen wir das jetzt auf Deutsch, dem Paradox, dem Gegensatz, dem Spannungsfeld sehr bewusst ist, dass er einen Sport ausübt, der jetzt definitiv nicht umweltfreundlich ist. Das ist Skifahren einfach mal per se nicht. Weil sobald du irgendwo einen Sessellift neu herbaust, ja, dann ist die Umwelt schon mal kompromittiert. Jetzt kann man darüber streiten, wie viel dürfen wir oder wie viel soll man nicht. Gleichzeitig will er ja Rennen bestreiten und schnell fahren. Also sprich, er muss irgendwie einen Weg finden, auch für sich selber mit dem umzugehen. Das finde ich eigentlich die spannendere Position, als die Extremposition vom Klimaaktivisten, der einfach sagt, ja nein, ja nicht, oder? Also einfach möglichst kein Wintersport und gleichzeitig die andere Position, die sagt, ja, wir sind immer schon Ski gefahren. Und das soll auch immer so bleiben. Also ich finde jetzt, ein Christoffersen darf sich von mir aus aufregen über Klimaaktivisten, selbstverständlich, das ist das gute Recht. Er könnte sich aber auch darüber aufregen, dass die grossen Skiverbände aus Europa im Moment gerade ihre Athleten und Athletinnen vor allem auf Nordamerika überfliegen, wo Speedtrainings bestritten werden, obwohl kein Speedrunner stattfindet. Und dann fliegt man wieder zurück und fährt nachher in Europa Speedrunner. Also dort fehlt mir dann schon das Verständnis dafür. Auch wenn man, und ich weiss, Begründung ist sportlich durchaus nachvollziehbar. Man sagt, ja, wir erwarten Top-Leistungen, also müssen wir unseren Sportlerinnen auch die besten Trainingsbedingungen geben. Fairer Punkt. Gleichzeitig muss man schon taub sein auf einem Ohr, wenn man nicht merkt, dass man da ein bisschen in einen Erklärungsnotstand reingeraten, wenn man dann sagt, ja gut, zum einen finden wir es blöd, dass ein Johann Elias mit seinem FIS-Rennkalender dafür sorgt, dass wir zweimal auf Amerika überfliegen für kompetitive Rennen. Einmal im jetzt, Ende November, und nachher noch einmal eher im Frühjahr. Und nachher macht man das und gleichzeitig versucht man sich zu wehren gegen Anwürfe, eben aus, sage jetzt mal, sehr fundamentaler Ecke, wo sagt, ja, Skifahren generell eigentlich verwerflich. Weltcup sollte man sowieso vielleicht noch irgendwie Januar, Februar zwei Rennen durchführen, irgendwo, wo es möglichst niemand sieht. Da einen pragmatischen Weg zu finden, wäre eigentlich gefordert. Man müsste ja eigentlich auch einen Weg finden, dass man kann zeigen kann, was man alles schon macht und dass man sich bemüht. Mit so Zeug reißt man natürlich wahnsinnig viel ein. Also dort, ja, ich finde, es ist eine recht verfahrene Situation.
Es ist eine verfahrene Situation. Also wenn man sich erinnert, wie am Anfang Ski gefahren war, dann musste man zuerst mal den Hügel auflaufen. Das wäre heute übrigens gar nicht so eine schlechte Idee, weil dann wären die Leute, die oben ankommen, auch fit. Das heisst, sie würden weniger, es ist ja Volkssport Beibruch nachher, oder? Also die wären dann auch beim Abfahren nicht so verletzungsgefährdet. Das sind alles Hypothesen. Aber das, eben, früher müssen wir auffällen, muttert man heute nicht mehr zu. Das ist Bequemlichkeit, die zieht sich durch, man will ja auf nichts mehr verzichten. Weder auf Reisen noch auf Skiabfahrten. Das Auflaufen überlässt man am Sessellift, logischerweise.
Ja, sicher, das mache ich auch so.
Macht man das heute so? Finde ich auch nicht, ja, es sieht nicht besonders schön aus, aber ich muss sagen, also im Sommer, wer, wenn ich in den Bergen aufgewachsen ist, der immer gesagt hat, es sind nur Steine, wie die heißen, ist mir auch gleich, Steine mehr nicht. Ob sie jetzt da noch einen Sessellift reinbauen, also bitte. Es sieht nicht besser aus, vor allem, Gott, beim Schnee, ja, aber Schnee, wenn es beleuchtet ist, die Sessel. Am Abend zum Beispiel, gibt es zum Teil. Hat schon noch seinen Reiz, finde ich. Also die Hütli in den Schnee hängt rein. Ja, im Sommer stört es mich noch weniger. Wie sind wir jetzt auf das gekommen?
Ich frage mich auch, was wolltest du mir sagen?
Ich habe irgendwie den Faden verloren. Man sollte einfach sich noch ein bisschen daran erinnern, dass der Mensch, ja, und das zeigt er auch immer, und jetzt sind wir wieder zurück bei den Abstimmungen, wenn er seinen Willen ausdrücken muss, dass der Mensch eben auch Abwechslung braucht. Und da ist der Sport Teil davon. Der Sport soll ja nicht eine nahtlose Fortsetzung sein vom Schrecken, vom Alltag, mit Krieg überall und Auseinandersetzungen, Geldgier und so weiter. Gut, nein, da haben wir beim Sport, sind wir nicht außen vor. Aber es muss, das sind Sachen, wo man noch auch sagen muss, ja, dann sollen sie halt. Die Leute wollen sich ja unterhalten. Die wollen Skirennen sehen, das sehen wir bei den Zuschauerzahlen bei uns, im SRF, ORF, wo es sonst noch läuft. Die Leute wollen Skifahren sehen, es ist einfach so. Da muss man einmal das Auge zudrücken. Und mit weniger Militanz, glaube ich, wären die Klimaaktivisten bei den Skifahrern auch besser aufgehoben. So, gut.
Also, apropos Militant.
Genau.
Ambri.
Jetzt wechseln wir die Unterlage nochmal. Zuerst vom, sind wir gewesen? Vom grünen Rasen, wo aber schon durch das Bändi eigentlich auch auf dem gefrorenen Rasen war, dann vom Schnee und jetzt zum gefrorenen Wasser.
Das und dort gibt es ganz erstaunliche Neuigkeiten.
Eieiei, das Ambri, ja. Vierter Platz.
Denen läuft es.
Ja, sieben Siege in Serie. Ja,
ja. Was hätten wir doch einen Fachmann am Tisch. Ja.
Hätten wir einen Fachmann am Tisch. Wir wollen ja nicht zu nerdig werden und nicht so anfangen mit Zone Exits und Zone Entries anfangen zu arbeiten. Weil dann wird es wirklich
aber
langweilig. Aber es wird einfach gut geschafft. Und zwar an allen Fronten. ist jetzt auch keine allerneueste Erkenntnis, wenn man auf dem vierten Platz ist in einer 14er Liga als Ambri, dass die Ausländer, die man geholt hat, gut passend, dass Luca Cereda für seine Leute das passende System findet, das wahrscheinlich nicht wahnsinnig, aber leicht überperformen im Moment. Und dann irgendwann das Selbstvertrauen auch steigt, oder? Und dann stimmt dann alles wieder. Also, die können im Moment jeder schlagen.
Machen sie auch.
Das ist das Verrückte. Die Möglichkeit besteht eigentlich für jeden in dieser Liga. Aber wenn man es macht, dann kommt man tatsächlich vorwärts. 7 Siege in Folge. Ja, dann führt es dazu, dass man plötzlich auf dem 4. Platz ist. Ich frage mich einmal, passt denn das noch zu Ambri? Ambri pflegt ja immer so ein bisschen das Underdog, Aussenseiter, Revoluzzer-Image. Man sieht die Leute, die dort auf den Fahnen rumflattern. Geronimo, Che Guevara und so weiter. Und dann ein paar andere.
Filippo Lombardi.
Nein, der nicht.
Sind die drei grossen.
Die grossen Revoluzzer.
Die drei grossen Anführer vom HC Ambri Piotta.
Gut, Filippo Lombardi vielleicht als Häuptling Bleifuss, weiß ich nicht.
Genau. Das aber sonst. Genau. Es wurde schon immer noch dort rum, oder?
Ah, ja, ja.
Eben, ja. Also, das ist ja, finde ich, das Lustigste an Ambri. Also, man hat so ein wahnsinnig aufmüpfiges Image, oder? Also, mindestens in der Fankurve. Und dann lässt man sich von einem ehemaligen Mitte-Ständerat präsidieren. Gegen das ist überhaupt nicht einzuwenden. Der Herr Lombardi, ehrenwerter Zeitgenoss. Aber es passt dann schon nicht ganz so zusammen. Also eigentlich müsste ja dort irgendeiner von der alternativen Listen sitzen, wenn man das würde zu Ende denken. Ich weiss nicht, ob man es dann geschafft hat, die Gotardo Arena zu finanzieren, wo man jetzt direkt an die Autobahn gestellt hat.
Fragen wir lieber nicht.
Nein, machen wir nicht. Oder vielleicht ein anderes Mal, eine Sondersendung. Vielleicht kommt auch ein Heiligabend noch irgendetwas.
Vielleicht haben wir mal den Finanzplatz Schweiz Gast im Podcast.
Meinst du, da würde nachher jemand Auskunft geben? Wer wäre denn das?
Ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß es nicht. Die sind ja verschwiegen, scheinbar.
Schon.
Recht. Mindestens uns gegenüber.
Ja.
Wobei uns, das wissen die ja gar nicht, uns könnten sie extrem viel erzählen. Und wir würden es gar nicht merken. Ja. Aber jetzt zurück zu Ambri. Nein, natürlich tut es, also erstens ist es gut für das Schweizer Hockey, dass das möglich ist, dass ein Club wie Ambri, der finanziell überhaupt nicht auf Rosen gebettet ist, wo jedes Jahr muss kämpfen, muss schauen, muss aufpassen, dass man...
Und man muss Corona-Gelder zurückzahlen. Und darum genau. Auch die Löhne hat man sich runterschrauben. Also
genau.
Ich hoffe, sie machen es auch.
Wäre gut, ja. Dass so ein Club das Potenzial hat, vorne mitzumischen. Also ich meine, es ist immer noch November. Die Saison geht noch ganz lang. Aber jetzt hat man sich mindestens mal hergepirscht dort hinter die Top 3. Das ist, so muss es doch eigentlich sein. Also wir sind schon da gehockt und haben gesagt, ja, aber es gibt die haben und die nicht haben. Und bei denen, die nicht haben, bei denen wissen wir ja, die müssen einfach schauen, dass sie im Frühling nicht absteigen. Fertig. Ambri wäre ja so ein Kandidat. Man kann jetzt im Moment gerade mal einen Kloten fragen. Oder? Dort läuft es im Moment ein bisschen auf das raus. Das macht keinen Spass. Und das ist vor allem auf Dauer schlecht. Das mag vielleicht mal so eine Saison verleiden, wo man einfach nicht aus dem Quark kommt. Aber von dem lebt ja der Sport. Europäischer Fußball ist in dem Sinne nicht normal. Man gewöhnt sich immer an das. Dass über Jahrzehnte gewachsene Hierarchien gibt, auch finanziell, dass die Erbhöfe einfach bestehen und darum hat Bayern München zum Beispiel mittlerweile schon fast in der deutschen Verfassung verankert das Recht, deutscher Meister zu werden, weil alles andere geht gar nicht. Das ist aber eigentlich nicht die Idee. Also eigentlich müsste jeder, der Anfang Saison sagt, ich mache mit in dieser Liga, müsste die Möglichkeit haben, dass er am Schluss sogar den grossen Preis gewinnen kann. Oder mindestens
ja,
irgendwo eine Gelegenheit.
Das müsste garantiert sein, weil das soll ja auch die Unterhaltung
gehen. Und das spricht für unsere Liga, dass das jetzt geht. Ja,
das spricht durchaus für unsere Liga. Ob es dann 14 Mannschaften sein müssen, ich glaube, das würdest du auch mit 12 Mannschaften herbringen. Aber um die Diskussion geht es jetzt da nicht. Es geht tatsächlich darum, dass in dieser Liga, wenn du gut schaffst, musst du nicht einmal am meisten Geld ausgeben, um können, ein gutes Zwischenergebnis abliefern. Und das sieht man übrigens auch bei den SCL Tigers, wo die Saison zwar schon schrecklich hohe Niederlagen haben müssen einkassieren, aber immer wieder reagiert haben. Auch das, die Symptome, die sprechen dafür, dass dort gut geschafft wird, weil sonst bringst du es nicht her. Die reagieren auf das, was die Trainer sagen, dort ihre Patrini und sein Team. Pascal Müller, Sportchef, wo die richtigen Leute holen. Und da sieht man auch, da geht etwas. Und das willst du doch sehen. Haben wir letztes Jahr Mühe gehabt, vielleicht auch, wenn man in dieser Trunkenheit vom Spengler Cup, also siegestrunken ist man gewesen, man hat den Spengler Cup gewonnen. Vielleicht hat das zu viel emotionale Energie gekostet, dass man sich so etwas... Da kann man sich so freuen, weil die ganze Schweiz hat Freude gehabt, dass die dort, das, wie sagst du dem Schwengler gehabt?
Grümpelturnier.
Ah, Grümpelturnier, ja. Also, festhalten, ich habe das nicht gesagt.
Ich habe das gesagt.
Manuel Gysi hat das gesagt. Bei dem Grümpelturnier, ich wiederhole jetzt das einfach, gewonnen hat und sich so gefreut hat, dass vielleicht nachher, ja, und dann irgendwann hast du müssen sagen, ja, yeah, hätten sie vielleicht auf das verzichtet, hätten sie vielleicht die Playoffs geschafft am Schluss, haben dann auch richtig harte Kritik müssen einstecken. Also, das meine ich jetzt nicht, das ist nicht eine saloppe Formulierung, sondern das ist dann dort richtig ans Lebendige gegangen. Luca Cereda ist heftig kritisiert worden, zum Teil von verwirrten Fans. Paolo Ducca ist kritisiert
worden.
Die
und Sportchef.
Trainer und Sportchef sich überlegt, ob sie aufhören sollen. Also das finde ich dann schon. Also, es ist immer noch Ambri, wo viel bietet, auch wenn es nicht jedes Jahr, weiss ich, wo in die Playoffs kommen, und weil sie wie erfolgreich sind, aber immer noch vielen Leuten Haufen bietet, die sich auch so freuen in dem Club. Und jetzt sind sie mal so gut. Also das muss man auch schätzen und den Moment geniessen, finde ich. Es wird einfach gut geschafft dort. Wir haben Luca Cereda, Schweizer Trainer. Wenn man dann ins Detail geht, was sind die Unterschiede zwischen den Mannschaften, die gut spielen bei uns und die nicht gut spielen? Eigentlich muss man nur darauf schauen, wie kommen sie aus der eigenen Zone raus, kontrolliert, müssen sie die ganze Zeit die Scheiben rauslupfen, wie kommen sie in die nächste Zone rein, verlieren sie dort die Scheiben, Transition Game und so weiter, beherrscht Ambri sehr gut im Moment. Hat natürlich auch mit dem Selbstvertrauen zu tun, aber was war zuerst da? Das Ei oder das Huhn?
Können wir das jetzt hier exklusiv ein für alle Mal beantworten?
Ich weiß es nicht. Das ist immer schwierig, oder? Es fährt dann irgendwo an, entwickelt sich, dann gibt es wieder ein Schneeballprinzip. Es dreht sich und dreht sich immer schneller.
Und dann kommt das Huhn raus, aus
dem Schneeball. Ist das ein schönes Bild, ja.
Gewackelt, also das Huhn aus der Lawine und am Schluss weiss nicht mehr, mehr genau.
Hat aber allerdings dann keine Federn mehr und man weiß gar nicht, ob es jetzt noch ein Huhn ist oder so.
Ist es schon Pulle?
Schon wieder ein Ei.
Ja, es ist kompliziert. Aber was man kann sagen, Ambri macht Freude und die Schweizer Hockey-Liga macht Freude. Also ich meine, wir haben, wenn man die Tabelle kurz studiert, 6 Punkte zwischen Platz 4, Ambri, und Platz 10, Langnau. Also das ist eine wahnsinnig enge Spanne, wo im Prinzip mit einer guten Woche kannst, wie es jetzt Ambri mit mehreren guten Wochen gelungen ist, einen ziemlich grossen Gump machen oder halt eben mit einer Schwächephase ins Trudeln geraten. Und dann, und das ist schon erstaunlich, haben wir Rappi und Biel, die im Moment im Niemandsland hocken, also 5 Punkte weg von Platz 10, die für die Play-Ins qualifizieren und knapp vor den Play-Out-Rängen. Und dann hinter Kloten und Aschua, die sich ja, tapfer hebt jetzt irgendwie, doch trotz allem, aber gleich auch schon wieder 8 Punkte weg ist. Von Biel, Stand, Dienstag, Nachmittag. Und Kloten, ja, die haben jetzt Notbremse gezogen, Trainer gewechselt. Mal schauen, was dort rauskommt am Schluss. Aber es ist schon, also wenn wir schauen, wir haben vorne die 3, dann haben wir die grosse Gruppe in der Mitte und dann der Rest, wo Rapperswil und Biel sicher die negativen Überraschungen sind bis jetzt. Wem traust du aus dieser Gruppe zwischen 4 und 10 zu, dass es in den Playoffs auch richtig kann geigen.
Lausanne, wenn ich Lausanne zuschaue, finde ich eigentlich immer, ich kann verstehen, dass die ein Spiel gewinnen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass die zum Teil Spiele so verlieren, wie sie verlieren. Wirklich eine gute Mannschaft, die gut organisiert ist, wahnsinnig viel Druck machen kann, ohne dass sie defensiv nachlässigt wird. Und eben auch die Zone gut meistert und managt und dann plötzlich wieder ein Match hat, eben eine Phase hat, wo das Spiel einfach verlieren und weiss nicht wie. Es gibt andere Mannschaften, das ich finde Davos auch sehr interessant. Also ich finde, Josh Holden macht einen wahnsinnig guten Job dort. Da braucht es noch ein bisschen, bis all die alten Krankheiten draus sind, wenn man dem so sagen will. Sie leisten sich oft in kritischen Phasen und an kritischen Positionen Böck verlöst und die fragst, was studieren die. Aber das ist etwas, was man muss und kann ausmerzen. So systematisch stimmt es dort. Also ich glaube, Lausanne und Davos freue mich wahnsinnig darauf, um die in den Playoffs zu sehen. Das könnte andere, die näher dran sind. Aber das sind jetzt die, wenn du mich so fragst, sage ich es halt so.
Ja, ich frage dich so. Für das bin ich ja da.
Was mich wundernimmt, ist, ob Ambri den wirklich durchzieht. Und ich habe das Gefühl, das hat stark etwas mit dem Spengler gehabt zu tun. Ich habe ja letztens erzählen, dass ich im Delirium vom Velofahren mit
einem
transzendentalen Austausch mit einem Dackel hatte, wo man gesagt hat, Ambri kommt in Playoffs, gewinnt aber der Spengler gehabt nicht.
Ja. Das würde sie
hoffentlich
in der Leventina nehmen, glaube ich.
Denke es auch.
Ja, sicher.
Verlassen wir das Thema.
Ja, wenn wir den Leuten noch schnell sagen, was wir jetzt noch machen.
Sagen wir den Leuten, was wir jetzt machen.
Einen neuen Job.
Wir haben einen neuen Job, genau. Wir werden zusammen am National Speak. National Speak.
Gut, National League. Gut, dass es nicht mit Reden zu tun hat, was wir dort machen.
Ich freue mich so wahnsinnig. Ich bin richtig excited, dass ich komme.
Ich merke.
Zittern und machen.
National was League machen
Spiel. Wir? Wir werden zusammen kommentieren, und zwar bei MySports, Spiel von der National League. Zuerst schon am nächsten Freitag, wenn es mir recht ist. Und zwar Zug gegen Davos.
Richtig.
Werden wir zusammen. Also du bist der Chefkommentator, du musst dann Hochdeutsch reden.
Genau.
Und ich bin der, der quasi kann machen, was er will. Schweizerdeutsch.
Glaubst du?
Droht mir noch eine Überraschung. Ja gut, lassen wir uns tatsächlich überraschen. Und wir wären natürlich froh, wenn ihr würden zuhören. Wenn wir dort unsere, das sind nicht die ersten gemeinsamen Gehversuche, wir haben schon mal ein Göppspiel zusammen kommentiert, in Olten, wenn es mir recht ist.
Ist das zweite gewesen? Ich glaube, es ist Basel gewesen.
Basel-Bern
gewesen.
Ah, auch möglich.
Meine.
Olten oder Basel.
Jetzt musst du aufpassen. Ja, also auch Basler. Ich glaube, vor allem Basler haben Vorbehalt, Basler, wenn du die mit uns so allen vergleichst.
Ja,
das sind sie, Basler. Ja, ja. Also wenn sie etwas sind, dann empfindlich. Also jemand, der sie gerne hat, darf ich das behaupten. Ich darf das sagen.
Ja.
Sie sind empfindlich, ja. Absolut. Und unlängst sind sie in einer grossen Schweizer Zeitung wieder Basel-Land und Basel-Stadt verwechselt worden bei den Ständeräten.
Okay.
Das Wappen hat man durcheinander gebracht. Das hat in der Nordwestschweiz für einen grossen Aufschrei gesorgt.
Und ah, schon?
Wahrscheinlich haben die Nidwalden und Obwalden
ja,
die Leute sich angeschaut und gesagt, ja, und jetzt? Bei uns weiss auch niemand, welcher Schlüssel welcher ist in der Kantonsflagge.
Nein, man hört auch keinen Unterschied. Also das sage ich jetzt.
Doch.
Einmal, sagen beide Dui.
Dui. Aha, bei denen.
Dui.
Bei den Basler gehörst.
Ja, bei den Basler gehörst du wahrscheinlich schon. Also ich auch nicht.
Also die, was, also ist das ganz das einfache Faustregel. Die, was R-Rollen, die kommen vom Land.
Ah, schon.
Und die, was ein bisschen vornehmlich, fast so in der Kehle hinten. Je mehr, desto mehr Arbeitsgeld.
Das ist eigentlich viel Basel-Deutsch, weil sonst verscheuchen wir unsere.
Na komm jetzt. Das ist ein Dialekt, der wie jeder Schweizer Dialekt seine charmante Seite
hat. Absolut, ja, ja. Eben,
darum.
Also überhaupt. Nein, aber ich finde jetzt auch wegen den Flaggen und so weiter, muss man nicht so empfindlich sein.
Ja, das ist ja okay. Aber, was man darf sagen, Basler, die werden wir das ja nie kommentieren. Der Rhythmus wird so sein, wir werden einmal im Monat, wird man uns können hören auf dem Live-Match, wo nicht nur beim iSports, sondern auch bei uns auf blick.ch live gestreamt wird. Das ist die Idee dahinter, dass der Blickmatch nochmal so ein bisschen etwas Besonderes bekommt. Aufmerksame Hockey-Zuschauer wissen, dass ich das jetzt nicht zum allerersten Mal mache, sondern
schon
seit ein paar Jahren für MySports kommentieren. Und du hast deine Erfahrungen nicht nur an meiner Seite schon gemacht als Co-Kommentator, sondern auch sonst lang den Schweizer Cup co-kommentiert.
Genau, mit dem Luzi Fricker meistens.
Genau.
Einem sehr geschätzten Luzi Fricker. Ja, x-mal in Fischb. Dürfen auch über verschiedene Brotsorten
diskutiert. Wieso ist man eigentlich so oft in Fisch?
Ja, ich weiss, es war per Zufall gewesen, aber man hat dann natürlich, also wir haben ja nicht selber davon aussuchen, wo wir dann hingehen, aber man hat, glaube ich, einfach die Litternhalle, die alte Eishalle, die es hatte in Fisch, man hat einfach den Charme, den hat man rundherum geschätzt und alle haben gewusst, dass dort einfach die Stimmung besonders gut ist, auch rund um die Halle herum. Und hat sich dann einfach die Menschen ausgesucht. Es hat natürlich auch immer wieder schöne Matches gegeben. Fisch Bern, Fisch Davos, Fisch Zürich. Alle zu Fisch gewesen.
Ja, logisch.
Hat einfach den Schalk vom Göpp zum Ausdruck gebracht. Und es sind auch schöne Anlässe gewesen, die von der Bevölkerung sehr geschätzt worden sind.
Es ist, und klar, GÖP, das dürfen wir sagen, ist eine Ringe-Veranstaltung gewesen, von dem her sind wir sicher nicht ganz neutral. Gleichzeitig ist das schon ein bisschen verloren gegangen. Also wenn man sagt, die Volksfest, die etwas hätte bringen und ich glaube auch etwas gebracht hat tatsächlich. Die kleinen Clubs, die grossen vielleicht nicht, für die war das eine lästige Pflicht gewesen, bis nachher dann irgendwann der Titel in die Nähe gekommen ist, wo man es dann auch spannend gefunden hat. Ich glaube, das ist etwas, was fehlt. Also in der unteren Liga hat man ja den GÖP tatsächlich noch, der existiert noch. Und dort hat man erkannt, dass es irgendwo einen Vorteil gibt. Wird jetzt wahrscheinlich nicht morgen sein, aber das Comeback von GÖP, ich hätte nichts dagegen.
Ja gut, das Problem GÖP ist natürlich, dass er nicht rentiert hat für die grossen National League Clubs. Wenn, ja, wie überall auch in jedem professionell geführten Sport geht es um das Geld vor allem. Und wenn man dann merkt, dass es eigentlich nichts bringt, wie Champions League ist ja finanziell auch nicht sehr lukrativ. Dort wiederum besinnt man sich auf den sportlichen Gehalt, der wirklich da ist, das muss man sagen. Champions League allerdings überhaupt nicht publikumsträchtig ist. Das ist GÖP anders gewesen, solange man eben die spezielle GÖP-Atmosphäre hatte, dass der Gross gegen den Klein spielt. Wenn dann die National League Clubs gegeneinander gespielt haben, ja, logisch, das ist dann halt ein weiteres Mal Bern gegen Lugano oder so, ist nicht mehr das Gleiche wie in der Meisterschaft, wo es dann um das Resultatbild geht, das Aussagekraft hat und Auswirkungen hat auf die Zukunft. Weil der GÖP einfach die Strahlkraft dann nicht hatte. Aber wenn man das eben weitergemacht hat, eine Tradition braucht eine Zeit, sonst ist es keine Tradition, logischerweise wissen wir. Also hätte man einfach müssen auf die Zähne beißen und das weitermachen, um eben die Graswurzeln weiterhin unterstützen. Und das ist ja eigentlich das Ziel gewesen, dass man die Match hat. Ich mag mich erinnern, Thun gegen Bern. Die Leute haben Freude gehabt. Man war eben zu Fisp, man war, was immer es war, zu Chur. Gut, es war pleite Pech und Pannenshow. Strom ausgefallen, Leute sind gestürzt und weiss ich was. Aber es war gleich lustig gewesen, man weiss es noch. Also, es ist einfach ein anderes Erlebnis. Nicht alles hundertprozentig durchexerziert, sondern auch noch ein bisschen der ursprüngliche Schalk vom Sport auf dem Land.
Also. Jetzt ist man fangen, der Willi Vöcklin wieder in Sinn gekommen. Mit
der Auslösung. Ja. Was war es? Real Fribourg. Madrid gegen Fribourg?
Oder ja, genau. Gotteron ist, glaube ich, nicht mehr drin.
Schon ausgeschieden.
Und gleich noch im Lostopf. Ja, hätte man es nochmal machen müssen. Das ist ein bisschen
ärgerlich. Ja, es war ein bisschen Folklore gewesen, oder? Und das, dort ist man halt zu ernst. Dort fehlt uns Schweizer auch der Humor. Das muss man einfach sehen. Oder alles wird mit buchhalterischem Ernst abgehandelt. So eine Meisterschaft und dann der GÖP. Nein, das geht doch nicht. Da spielen wir ja vor so wenig Zuschauern und so weiter. Ja. Das hast du dann davon. Dann sagt man so eine Veranstaltung wieder ab. Und jetzt müssen wir noch einen Weg finden, wenn wir zurück zu Ambri kommen. Mit dem haben wir nämlich angefangen.
Die haben viele Zuschauer im Moment, auch wenn sie froh läuft.
Gut. Und da muss man auch noch sagen, jetzt sind auch die Leute, die immer so geschwärmt haben, und die Valascha, das ist schon noch... Aber ich habe immer gesagt, die Valascha ist wie ein Berg. Ein Berg ist einfach ein Stein. Da kannst du einen Namen geben, aber es ist gleich einfach ein Stein. Und eine Eishalle ist einfach eine Eishalle. Und der Charme, den die Valascha hatte, das waren auch die Leute, die die Stimmung dort reingebracht haben. Wenn du in der leeren Valascha mal gewesen bist, war es einfach eine fürchterliche Eishalle. Nicht nur die kälteste Eishalle südlich von den Alpen, sondern einfach auch fürchterlich am Schluss. Ja, aber wenn sie voll war, ist eine wahnsinnige Stimmung. Oder? Mhm. Und das haben sie jetzt aber gleich in der Gotardo Arena auf der anderen Seite dort, mehr oder weniger am Rand von der Autobahn, auf der anderen Seite vom Flugplatz. Genau gleich, es sind einfach die Leute, die machen es aus.
Ja, also die alte Valascha ja nie eine Garderobe oder eine Dusche dort müssen betreten. Das soll furchtbar gewesen.
Ungesund.
Schon nur aus Kommentatorenposition. Also man hätte dort müssen, ich glaube das ist gar nicht, das ist also sicher nicht behindertengerecht gewesen, weil man dort müssen über eine Leiter raufklettern, irgendwie in das Kommentatorenkabuff, wo dann mit den Kopf einziehen müssen und ich bin kein sehr grosser Mensch, das kannst du, der mir gegenüber sitzt, bestätigen. Ich sogar musste den Kopf einziehen, um dann irgendwie dort reinzukommen, in das Kabuff, wo man dann gehockt ist, zusammen mit dem Tessiner Kollegen und vielleicht noch mit dem von der Welschen. Und man ist fast verfroren und hat sich Gott sei Dank aber können, an einem Öffeli, wo jedem Klimaaktivist Tor würde zu Berg stehen. Da haben wir wenigstens die Füße wärmen, wenn man sich im richtigen Winkel vor das Mikrofon gesetzt hat und dann die Füße so in einem, was ist das, 60-Grad-Winkel abgespreizt hat, hat man es geschafft, dass die eingefrorenen Zehen so langsam, langsam wieder aufgetaut sind. Wenn man aber zu nahe ist als Öffeli, hat man sich verbrannt. Weil es ist selbstverständlich nicht sicher gewesen. Also man musste immer schauen, dass nichts Brennbares irgendwie in der Nähe von dem Öffeli ist. Also von dem her, ja, es ist, man kann sagen, es war ein Erlebnis gewesen. Ich bin froh.
Ja.
Ich bin froh, dass ich dort ein paar Mal annehmen. Aber ja, also am Ende des Tages ist wahrscheinlich der Moment gewesen, wo man mal etwas Neues versucht. Also man kann, eben, der Begriff Kult, mit dem wird er dann inflationär umgeschmissen, würde ich mal sagen. Die Frage ist, wie definiert man Kult? Und eigentlich ist es aus anderer Sicht schön und vielleicht können wir das nutzen, um den Bogen zu schlagen, dass der Kult sich eben nicht darin beschränkt, dass da irgendwo ein baufälliges Bauwerk rumsteht, wo man drin ISO kein spürt, sondern dass das Ganze noch ein bisschen mehr mit sich bringt. Das ist sehr erfreulich.
Und man steht nicht mehr mit einer Lawinenschneise.
Das ist auch gut dazu, eigentlich.
Für zur Beruhigung von den Kurvenfans, die dort genau die Ersten gewesen wären, die dann unter der Schneemasse begraben worden wären.
Ja, nein, da sind wir froh. Besteht das Risiko nicht mehr. Wir sind auch froh, dass im Zug keine Lawine niedergeht, droht, niederzugehen, droht, wenn wir,
aha, am nächsten
Freitag ab der 7:45 live auf blick.ch und im MySpot-Stream. Was habe ich gesagt?
7:45.
Ja, nein, dann haben wir schon die erste Pause. Dann können wir schon
hoffentlich
die erste Manöverkritik machen. 7:45.
Also und wir sind dann vor Ort, habe ich festgestellt.
Wir sind dann vor
Ort. Ja, ich meine, die sind in Erlenbach im Studio.
Du hast Kopf,
irgendwo im Kabäuschen.
Das kann ja heiter werden mit dir.
Also ich bin dann verrust quasi.
Ja, also in der
Eishalle schon.
In der Bossard Arena, wie sie im Zug heisst.
Aber dort
ist eine sehr warme Arena und sicher keine Lawinengefahr. Gut. Also ich wüsste nicht, außer von dem Turm oben runter, da würde irgendetwas drohen, das direkt neben dem Stadion steht. Gehen wir mal nicht davon aus. Also,
gut.
Hökeln wir das ab.
Machen wir eins weiter.
Wir haben wieder eine Rubrik erfunden.
Jetzt haben wir eine Rubrik erfunden.
Ich glaube, man hat es vor 100 Jahren schon mal gemacht. Wir machen Lückentext.
Lückentext.
Also. Der eine sagt einen Satz und der andere muss ihn fertig machen.
Gut.
Und dann kurz erklären. Kurz.
Mhm.
Also, wir gehen kurz zurück zum Fußball. Das, wir haben es schon mal gesagt, die Schweiz hat ein bisschen Glück gehabt an der letzten EM, wo so viele Mannschaften dabei sind. Jetzt hat man sich entspannt qualifiziert, obwohl man nur 4-mal gewonnen hat. Dass 24 Teams an die Fußball-EM kommen, das ist
schade für Tiere, wenn es 25 wären, wären sie auch dabei. Blöd gelaufen. Und andere auch noch. Aber so, würde ich sagen. Auch nicht dabei ist der Erling Braut Haaland. Schon wieder nicht dabei. Und das ist
ein Kunststück. Weil, wie du vorhin gesagt hast, 24 arbeiten, die Iren fast auch. Also nein, also doch. Also vielleicht, keine Ahnung, können die noch irgendwie über einen Playoff-Weg. Ich habe gesehen, Luxemburg hat sogar noch eine Chance, über einen Nations League-Playoff-Weg irgendwie durchs Hintertürchen reinzuschleichen. Also von dem her, ein Kunststück, dass der Erling Haaland den Weg nicht wird finden. Vielleicht an der EM werden die Ukrainer sein. Die haben zwar am Montag oben gegen Italien nicht gewonnen und sind darum nicht an der EM. Grosse Aufregung hat es gegeben in der Schlussminute, wo der Michailo Mudrik zu Fall gekommen ist im 16er von Italien. Es hat keine Penalty gegeben für die Ukraine. Das ist
korrekt. Ich weiss, das macht dich verrückt, weil du ganz genau weißt oder zu glauben weißt, zu wissen glaubst, sagen wir so, dass es Penalty war. Übrigens hat er sehr geschätzt, darf ich wieder mal sagen, der geschätzte Kollege, wo der andere Kollege Lukas Hammer sehr verrückt macht, wenn man das sagt. Sagt, es könnte eine Penalty gewesen sein, könnte, ist aber nicht. Ich muss sagen, Michailo Mudrik, von mir sehr geschätzt als Chelsea-Fan, aber wenn er sich dort verhält, da muss er mehr draus machen, sich so plump fallen lassen, darauf hoffen, dass er dann getroffen wird, ist schade, weil es wäre eine gute Torchance gewesen.
Also es ist einfach abgetischt worden vom Chris Dante, vom Italiener.
Ja, aber egal, der Ball ist weg, ist neu gewesen. Also Novak Djokovic, schon wieder die ATP-Finals gewinnt, das ist
verdammt beeindruckend. 71. grosser Titel, das sind Grand Slams, ATP-Finaltitel und ATP-Masters, dazu noch Olympia, aber dort hat er den grossen Titel ja noch nicht gehabt. Das ist aller Ehren wert und aus Schweizer Sicht kann man eigentlich nur noch den Hut ziehen und sich fragen, wie lange kann der Mann das noch machen? Am Wochenende ist Auto gefahren worden in Las Vegas, Premiere von der Formel 1. Die ist gewesen, wie?
Überraschend gut, muss ich sagen. Das Rennen ist also spannender gewesen, als man sich bisher gewöhnt war. Und die Show rundherum, ja, Geschmackssache, muss ich sagen, was mir nicht passt. Natürlich die fliegenden Gullideckel, das war ein bisschen läppisch gewesen. Und ich muss sagen, schlussendlich das Gesamtbild überzeugt mich nicht. Also der Aufwand, den die Betriebe müssen, jeden Tag die Strecke wieder aufbauen und so weiter, dann völlig überteuerte Ticketpreise. Von mir aus gesehen ist der GP in Las Vegas vollkommen unnötig. Und mit dem Schlusswort beenden wir unsere Sendung nicht, aber wir gehen mal zum Endspurt. Und da geht es jetzt zackig zu und her, würde man sagen.
Endspurt.
Absagen statt Abfahrten. Zermatt, wir haben es letzte Woche schon mal besprochen. Kein einziges Rennen hat stattgefunden. Sind die jetzt K.O.?
Ja, die Frage ist nur, stehen sie noch einmal auf? Weil im Boxen darfst du dann nach einer Pause wieder boxen und es nochmal versuchen. Jetzt haben sie ja ein Jahr Zeit. Aber das wird die allerletzte Chance sein. Also klar, der Vertrag läuft noch, auch über das nächste Jahr raus. Aber irgendwann muss man mal können zeigen, dass gefahren wird oder dass es möglich ist, zu fahren zu dieser Jahreszeit. Da kann der sehr tüchtige Franz Julen, der meiner Meinung nach einen guten Job macht, als OK-Präsident von diesen Rennen in Zermatt, kann noch lange sagen, ja, die Aufzeichnungen zeigen uns, dass es möglich ist. Es muss jetzt einmal gehen, weil die öffentliche Wahrnehmung ist, okay, man hat es zweimal versucht, 8 Rennen hätten sollen durchgeführt werden, nicht eins ist durchgeführt worden in den letzten 2 Jahren. Muss in einem Jahr muss es funktionieren, sonst ist dann definitiv Karriereende, nicht nur K.O. Hunderte von Rugby-Spielern gehen juristisch gegen ihren Verband vor. Es geht um Kopfverletzungen. Du sagst was?
Ach, ich sage, es ist gar nicht ganz überraschend, dass die jetzt auch noch kommen, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen bemühend. Also, ja, es fehlen eigentlich nur noch Boxer, die auch sagen, uns hat niemand gewarnt davon, dass die permanenten Schläge voll auf den Zwölfer einfach nicht gut für meine Gesundheit sind. Also, die wissen ja, was sie machen, natürlich. Aber das heisst jetzt ja, man hat ihnen nicht genug gesagt, wie gefährlich, dass die Tätsch gegen den Kopf sind. Die stoßen ja auch mit ihren Tackles ab und so mit den Köpfen zusammen. Dass da zum Teil mittlerweile, man weiß mehr. Und vor 20, 30 Jahren hat man den Spieler noch nicht gesagt, nach einer Hirnerschüttung musst du eventuell 2 Wochen warten, bis der Schädel nicht mehr so brummt, bevor du das nächste Mal mit dem Kopf in die Wand reinspringst. Wäre ein bisschen gesünder. Heute weiss man das besser, aber dass man jetzt da so quasi dann die alten Recken noch kommen und gegen ihren Sport vorgehen, finde ich zum Teil auch ein bisschen peinlich von diesen Profis. Formel-1-Finale an dem Sonntag in Abu Dhabi. Freuen wir uns dann auf irgendetwas oder ist das auch egal, weil alles so langweilig war?
Eigentlich ist es egal, aber Mercedes könnte sich Ferrari noch schnappen.
Mhm. Und machen sie das?
Eigentlich ist es egal. Also nein, es geht ja um Geld, das ist klar, logisch. Um ja. Ruhm und Ehre. Und selbstverständlich für beide eine Saison, die nicht so gelaufen ist, wie sie sich vorgestellt haben. Man kann vielleicht noch ein bisschen etwas retten, aber eigentlich ist es für das grosse Bild nicht so wahnsinnig wichtig. Ich möchte eigentlich, dass der Hamilton noch etwas reisst. Einfach weil es der Hamilton ist und mir der passt. Aber im Endeffekt kommt nicht so drauf an. Es wird geschuttet, wieder in der Super League am Wochenende, nachdem die Nazi-Pause Geschichte ist. Mhm. Und es kommt gerade zum Spitzenkampf.
Spitzenkampf. FCZ gegen IB. Und wir dürfen tippen.
Samstag um 6 Uhr zu Abend. Mhm. Wolltest du anfangen oder soll
ich? Ich fange gerne an. Ich sage 3-0 für IB.
Uiuiui.
Ja, der FCZ hat irgendwo ein bisschen den Faden verloren.
Ist der Höhenflug vorbei?
Ich weiß nicht, ob es auch mit dem Trainer zu tun hat. Das ist eine permanente Diskussion. Das ist eigentlich eine angenehme Diskussion. Man spielt gut, ist vorne dabei, weiß aber nicht genau, was mit das Bo ist. Möchte man gerne mal wissen. Irgendwann kann sich das nachteilhaft auswirken. Ich glaube, jetzt der Faden ist ein bisschen gerissen.
Okay, du sagst 0-3, ich sage, ich glaube, es gibt ein 1-1. Es gibt so Zürich-Match. Die werden sich hinten eingraben. IB soll mal machen. Solange die Dreierabwehr vom FCZ im Zentrum ihrer Originalbesetzung kann bestehen, bestehend aus Katic, Daprela und dem immer leicht chaotischen Lindrit Camberi, wo einfach nicht das stärkste Glied sein in dieser Abwehr, sonst ist nicht gut. Aber als Nummer 3 geht es irgendwie. Da kann man etwas rausgehen, dann vorne einen machen. Einen fährt man auch und dann gibt es ein 1-1.
Gut,
so wird es rauskommen.
Klären wir das auf nächstes Mal.
Das wird super. Danke vielmals fürs Zuhören. Also dir fürs Schwätzen, euch daheim fürs Zuhören. Man darf uns abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer man uns kann hören kann. Gerne so gerade den Push abonnieren. Geht auch ganz einfach mit einem Klick. Dann kommt ihr jedes Mal mit über, wenn es wieder eine neue Folge gibt von uns. Und was kann man noch sagen? Bewerten kann man uns. Geben uns die 5 Sterne. Dürfen auch 4 sein. Aber eigentlich, nein, eigentlich gibt man 5, oder?
Also 5 Sterne,
die haben wir uns verdient.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Eben. Also, danke für mal.
Ade.
Wiederhören. Pro und Konter.